Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Schulen in Deutschland sind überlastet. Es fehlen Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und es fehlt die Zeit zwischen vollen Lehrplänen und den engen Strukturen, regelmäßig so etwas wie Demokratiebildung unterzubringen, auf das aktuelle Weltgeschehen einzugehen und sozialen Zusammenhalt zu lehren. Und das in Zeiten von sozialen Medien und KI, die häufig das Konfliktpotenzial noch mal größer machen. System Schule, Überlastung in Zeiten neuer Herausforderungen. Das ist deshalb unser Schwerpunktthema heute bei Campus und Karriere. Welche langfristigen Konzepte braucht es und was hilft Lehrkräften in Akutsituationen? Das fragen wir in dieser halben Stunde. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen, schön, dass Sie zuhören. Stark im Sturm, das ist das Thema heute beim Deutschen Lehrkräftetag. Im Rahmen der Leipziger Buchmesse will der Tag Lehrerinnen und Lehrer zusammenbringen, um sich auszutauschen, neuen Input zu bekommen. Eine der zentralen Fragen vor Ort: Wie können Lehrkräfte in herausfordernden Klassensituationen souverän handeln? Wie gehen sie mit Konflikten um? Welche Konzepte funktionieren unter welchen Bedingungen? Ronny Arnold hat für uns zugehört.
Wenn ich Lehrkräfte frage, wie funktioniert Deeskalation, dann kommt ganz häufig eine Antwort für, ja, dann gehe ich dazwischen und dann soll mal jeder aufschreiben, was jemandem anderen nicht gefällt und dann machen wir so eine Friedensbrücke und dann setzen wir uns alle noch im Morgenkreis zusammen, machen so einen Kummerkasten und dann ist es schön.
Aufklärung à la Raphael Kirsch. Nur ein paar Meter abseits vom Buchmesse-Trubel zum Auftakt des Lehrkräftetages bringt der Konfliktpädagoge die gut 200 Anwesenden zum Schmunzeln und erklärt dann seinen Ansatz.
Deeskalation ist dieser eine kleine Moment, wo ich dafür sorge, dass aus einem bestehenden Konflikt kein größerer wird. Einfach mal zu sagen, okay, weißt du was, da sprechen wir nach der Stunde drüber, dann drehst du dich souverän um und machst weiter.
Gleichzeitig stärkt der Konfliktpädagoge den Lehrkräften im Saal den Rücken. Denn ihr täglicher Schulalltag sei nun mal geprägt von vielen unterschiedlichen Kindern, dazu mindestens noch einmal so vielen Eltern und so ziemlich alle hätten eben andere Bedürfnisse. Konflikte seien da praktisch vorprogrammiert.
Die häufigsten Konflikte, die gerade im Schulkontext, aber auch in anderen pädagogischen Kontexten auftreten, entstehen erstmal durch die Heterogenität. So viele unterschiedliche Bedürfnisse und die alle in so ein immer noch sehr starres und vielleicht auch ein bisschen enges, veraltetes Bildungssystem zu quetschen, das ist erstmal eine riesengroße Herausforderung.
Zustimmung unter den Lehrkräften. Dieser Lehrer unterrichtet an einer Regelschule in Thüringen.
Was wir wirklich bräuchten, wäre dieses sogenannte professionelle Team, das ein Schulsozialpädagoge an der Schule ist, nicht ein halber oder ein Viertel, an die man sich wenden kann. Und die Hilfe habe ich halt oft nicht und dann habe ich wirklich ein Problem. Da kann ich alleine als Pädagoge mit 30 Mann nicht die 29 betreuen und mich um den einen kümmern, der im Moment schwierig wird.
Diese Kolleginnen lehren in Sachsen.
Kommunikation ist alles. Nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern vorher schon reden. Kommt, redet über das, was euch stört, was euch ärgert und dann findet man immer irgendwie einen Weg.
Ich notiere mir auf jeden Fall jedes Vergehen, ob klein oder groß, um dann später was in der Hand zu haben und zu sagen, ja, ich habe was gemacht, ich sage den Eltern Bescheid, ich rufe außerordentliche Klassenversammlungen ein. Die Schulleitung wird mit einbezogen und dann Elternarbeit, Elternarbeit, Elternarbeit.
Raphael Kirsch vorn auf dem Podium ist gelernter Erzieher und seit 15 Jahren als Konfliktpädagoge unterwegs. Er gibt Seminare für Lehrkräfte. Einige Themen tauchen immer wieder auf.
Wie gehe ich mit Kindern um, die verweigernde Verhaltensweisen zeigen, wo ich als Lehrkraft auch liebevoll wertschätzend formulierte Anforderungen an Kinder habe? Hey, fang mal an zu arbeiten, räum das doch mal weg. Wir schlagen hier nicht, wir treten hier nicht. So, wie können wir als Lehrkräfte oder auch Pädagoginnen und Pädagogen in anderen Kontexten, wie können wir mit sowas einfach souverän umgehen, ohne gleich die Macht- und Konsequenzenkeule schwingen zu müssen? Ich glaube, die Chance besteht für solche Pädagoginnen und Pädagogen daran, nicht an diesen Dingen zu verzweifeln. Der erste Schritt ist, lasst uns doch gemeinsam akzeptieren, dass Konflikte und Widerstände gerade in der Pubertät einfach dazugehören.
Das übergeordnete Motto des heutigen Lehrkräftetages: klarer Kurs auf gute Bildung. Mit Vorträgen, Workshops und Gesprächen. Gut auf Kurs oder doch eher zu viel Durcheinander an unseren Schulen? Nein, sagt Tommy Neckhoff, die Lehrkräfte hätten die Situation soweit im Griff. Aber, so der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung:
Es gibt schon immer wieder Situationen, bei denen es schwierig wird oder brenzlig wird. Und deswegen gibt es diesen Lehrkräftetag, um manchen Situationen einfach ja, entgegenzugehen, entgegenzukommen und den Lehrkräften ein paar Dinge mit an die Hand zu geben, die ihnen vielleicht helfen bei der nächsten Situation, die unangenehm ist.
Das momentan auch in der Politik viel diskutierte Thema Social-Media-Verbot gehe an den wirklichen Problemen von Lehrerinnen und Lehrern eher vorbei, meint Nekov.
Es ist natürlich ein Thema, weil es eine Rolle spielt in der Welt der Kinder und Jugendlichen, eine nicht unerhebliche Rolle. Aber wir haben nach wie vor den Lehrkräftemangel, der da ist, der uns Schwierigkeiten macht, den Unterricht überhaupt aufrecht zu erhalten. Und darüber müssen wir eigentlich sprechen und nicht unbedingt über Handyverbot oder Social-Media-Verbot, vor allem weil Verbote relativ wenig bringen.
Verbote bringen relativ wenig. So hat das Tommy Nekov vom Verband Bildung und Erziehung gerade formuliert. Was aber stattdessen tun? Denn soziale Medien bergen Gefahren für Kinder und Jugendliche, das steht außer Frage. Gewalt und Pornografie sind nur einen Klick entfernt und für ein paar Likes lassen sich Jugendliche teils auf lebensgefährliche Mutproben ein. Über die Probleme und über nötige Lösungsansätze habe ich mit Bildungsforscherin Nina Kolleck gesprochen. Vor einigen Tagen ist ihr Buch Der Kampf in den Köpfen erschienen, Untertitel Wie TikTok, Instagram und Co. unsere Kinder manipulieren. Frau Kolleck, Sie sprechen von einer neuen Form des Aufwachsens, der digitalen Sozialisation. Was genau meinen Sie damit?
Damit meine ich, dass Kinder und Jugendliche früher primär eben von ihren Eltern meistens, ihren primären Bezugspersonen geprägt wurden und dann aber natürlich auch von Schulen, von Bildungsinstitutionen, von Lehrkräften und von außerschulischen Institutionen. Und heute kommt eben eine neue Kraft hinzu, also eine neue Sozialisationsinstanz, nennen wir das in der Forschung. Und das sind soziale Medien. Soziale Medien prägen die Identität, die Persönlichkeitsentwicklung, die körperliche und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit, und zwar in einem Ausmaß, das wir heute schon sehr gut abschätzen können, nämlich sehr stark.
Was sich mir sehr eingeprägt hat aus Ihrem Buch und auch Ihnen, so schreiben Sie das zumindest, ist ein 14-jähriger Schüler, in dessen Klasse in Berlin Sie einen Workshop gegeben haben und der sagte, ich habe über 400 Kontakte auf dem Handy und Zehntausende oder 10.000 Follower bei Insta und wenn es mir schlecht geht, kann ich niemanden anrufen. Ist das was, was stellvertretend ist für ein Gefühl einer ganzen Generation? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Und zwar erzählen auch alle Kinder und Jugendlichen, mit denen wir sprechen, dass das einfach das Gefühl auf den Punkt bringt. Und viele können sich mit dieser Aussage identifizieren und sehen das in ihrem Leben auch so.
Aber wenn dieser Junge das doch so erschreckend klar selber auch erkannt hat, offenbar trotzdem nicht in der Lage ist, da rauszukommen, welche Mechanismen sind es denn dann, die soziale Medien so attraktiv machen, dass man nicht mehr von ihnen loskommt?
Ja, wir Menschen, wir sehen uns alle nach Bindung und nach Zugehörigkeit. Wir wollen alle Teil des Ganzen sein. Und zwar von der Geburt an bis zum Lebensende. Bindung ist der Kern des Menschseins. Und soziale Medien triggern dieses Bedürfnis nach Bindung. Deswegen sind ja in der Adoleszenz auch Kinder besonders anfällig, in diese Social-Media-Sucht zu gelangen, weil sie denken, dass sie dort eine Form von Zugehörigkeit eben finden. Aber diese Zugehörigkeit, diese Bindung, ich nenne sie ja digitale Nähe, die ist eben ja nicht tragend. Die stützt nicht, wenn es mal zu einer Krise kommt. Und die hat eben auch sehr viele andere negative Effekte. Also wir sehen in vielen Studien schon, dass auch Essstörungen gefördert werden können, Selbstverletzungen gefördert werden können, dass Einsamkeit gefördert werden kann durch eine starke Nutzung von sozialen Medien. Also die Generation ist so vernetzt wie noch nie zuvor, aber gleichzeitig auch so einsam wie noch nie zuvor.
Und jetzt geht es ja bei diesem, was Sie gerade aufgezählt haben, Essstörungen durch verzerrte Selbstwahrnehmung. Da gibt es diese lebensgefährlichen TikTok-Challenges. Das geht ja hin bis zur Suizidgefahr. Das alles hat zu tun mit schädlichen Algorithmen, aber es geht ja auch um Täter, die gezielt soziale Netzwerke nutzen, um Abhängigkeiten zu schaffen.
Genau, und das ist nämlich auch ein großes Problem, das noch viel zu wenig bearbeitet wird. Da gibt es tatsächlich auch Pädophile oder andere, die eben dann die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausnutzen. Sextortion beispielsweise ist ein riesiges Problem der aktuellen Generation. Da schauen Täter, wie sie Kinder dazu bringen, Nacktfotos von sich zu schicken. Und das tun wirklich ausgesprochen viele Kinder. Die schicken denen dann Nacktfotos und werden anschließend erpresst. Also sollen dann immer wieder Geld organisieren und den Tätern überweisen. Und nur wenigen gelingt es dann, die Scham zu überwinden und damit rauszugehen und zu sagen, hey, ich habe hier was gemacht und seitdem werde ich erpresst.
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, wir stehen nicht vor der Frage, ob digitale Räume bleiben. Sie bleiben. Die Frage ist, ob wir sie gestalten oder selbst gestaltet werden. Das heißt, was können wir denn tun, um bei Ihrer Formulierung zu bleiben, um diesen Kampf in den Köpfen zu gewinnen?
Also ich denke, dass das Thema so gravierend ist und so stark in die Persönlichkeitsentwicklung einwirkt und vor allem auch demokratiegefährdend ist, dass unsere Demokratie tatsächlich droht, auseinanderzufallen, wenn wir den sozialen Medien so viel Macht geben, dass die Politik hier notwendig ist. Das heißt, die Regularien, die es ja schon gibt, es gibt ja schon die juristischen Instrumente, die müssen aber durchgesetzt werden. Die Plattformen müssen in die Pflicht genommen werden. Und zwar insbesondere muss es dazu kommen, dass die toxischen Algorithmen verboten werden und dass die schädlichen Inhalte verbannt werden. Und damit meine ich halt gewaltverherrlichende Inhalte, extremistische Inhalte, Inhalte, die die Menschenwürde angreifen etc. Sowas darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen, aber auch nicht in die Hände von Erwachsenen. Und natürlich auch die Risiken wie sexuelle Übergriffe, über die wir schon gesprochen haben. Da müssen die Plattformen in die Pflicht genommen werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass jetzt Kinder und Eltern komplett machtlos sind, sondern da gibt es natürlich auch viel, was getan werden kann, um Kinder und Jugendliche und die Gesellschaft insgesamt resilienter zu machen.
Aber Sie halten jetzt nichts von diesen Diskussionen über Social-Media-Verbote. Also Sie sagen, man muss bei den Plattformen ansetzen und nicht bei Verboten für Jugendliche.
Ich denke tatsächlich, diese Debatte um Social-Media-Verbot ist eine Scheindebatte, die initiiert wurde, um die wirkliche Verantwortung der Plattform nicht angehen zu müssen. Und warum werden die Regularien, die wir schon haben, nicht umgesetzt? Weil die US-Regierung Druck macht, weil J.D. Vance in Europa anruft, die Bundesregierung anruft und sagt, wenn ihr die Plattform in die Pflicht nehmt, wenn ihr der sogenannte Digital Service Act, der ja schon etabliert ist, wenn ihr den durchsetzt, dann werden wir die Zölle erhöhen. Ich denke, dass diese Verbotsdebatte deshalb aktuell so stark geführt wird, um eben von den wirklichen wirksamen Mechanismen abzulenken.
Gucken wir nochmal auf die Begleitung auch der Kinder und Jugendlichen bei der ganzen Sache auf die Schulen. Da fordern Sie politische Bildung verknüpft mit Medienbildung. Was meinen Sie damit?
Damit meine ich, dass wir Kinder und Jugendliche im postdigitalen Zeitalter nicht in diese Welt einfach hinauslassen können. Und das heißt, wir müssen sie vorbereiten. Und wir sehen auch in der Forschung, dass digitale Bildung, gerade auch verknüpft mit politischer Bildung, enorme Wirkung zeigt. Das heißt ganz konkret, Kinder und Jugendliche müssen lernen, was sind die psychischen Mechanismen hinter sozialen Medien, wie wird meine Aufmerksamkeit hier gefangen, wie werden meine Bedürfnisse ausgenutzt, wie funktioniert überhaupt so ein Algorithmus und auch, wie unterscheide ich Fakten von Fake News und wie gelange ich an politisches Wissen, das auch tatsächlich stimmt und nicht einfach nur Fake News oder Verschwörungserzählungen sind.
Bildungsexpertin Nina Kolleck fordert vor allem von der Politik ein klares Vorgehen gegen Plattformbetreiber, um Kinder und Jugendliche vor den Gefahren von sozialen Medien zu schützen. Wenn wir über die Risiken von Social Media sprechen, über den digitalen Alltag von Kindern und Jugendlichen, dann geht es da nicht nur um TikTok und Instagram, sondern auch um Klassenchats. Die meisten Schulklassen haben sich auf einem Messenger-Dienst einen Klassenchat eingerichtet, um sich untereinander nochmal auszutauschen, wenn Prüfungen anstehen, bei Nachfragen zu den Hausaufgaben oder auch, um kranke Mitschüler auf dem Laufenden zu halten. Eine aktuelle Umfrage zeigt aber, solche Klassenchats können hochproblematisch sein. Mein Kollege Martin Schütz ist jetzt bei mir. Was ist das Problem mit solchen Chats?
Also die werden nicht von der Schule eingerichtet und sind privat und in der Regel werden sie deswegen auch nicht von Lehrkräften betreut oder moderiert oder Eltern schauen da nicht rein. Das führt dazu, dass laut der Umfrage von Infratest DIMAP jedes zweite Kind sagt, da wird gemobbt. Jedes vierte Kind berichtet davon, dass dort Gewaltvideos geteilt werden oder es gibt auch Berichte über extremistische Inhalte oder Pornografie als Teil dieser Chats.
Wie kann das sein, dass sich zum Teil ja noch Minderjährige solche Inhalte teilen?
Also ich habe mit dem Sächsischen Lehrerverband gesprochen. Auch da hat man im Grunde wöchentlich mit solchen Problemen zu tun. Und offensichtlich wird der digitale Raum so als vermeintlich anonym wahrgenommen von den Schülern. Es geht dann sehr, sehr schnell ins Private. Es wird enthemmter und aggressiver kommuniziert. Und es werden teilweise Videos verschickt, die extreme Gewalt zeigen, die politischen Extremismus verbreiten. Oder Mobbing verstärkt sich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
Wie kann das konkret aussehen?
Na, beispielsweise, indem man Fotos oder Videos von Mitschülern verfremdet oder in falsche Kontexte setzt. Also plötzlich tauchen die in pornografischen Filmsequenzen auf oder sind Teil von Gewaltvideos.
Das heißt für Kinder eine sehr belastende Situation.
Ja, absolut. Also die werden mit Inhalten konfrontiert, die auch Erwachsene schockieren und verstören und die Minderjährigen sind mit der Situation völlig alleine. Oft traut sich niemand oder nur wenige, sich eben an Eltern oder Lehrer zu wenden und auf diese Inhalte dann hinzuweisen, aus Scham oder weil es sozialen Druck gibt. Teilweise sind das aber auch, das muss man ganz deutlich sagen, strafrechtlich relevante Inhalte. Es kommt vereinzelt zu Anzeigen und die Ermittlungen richten sich dann auch gegen Kinder und Jugendliche, die eigentlich nur passiver Teil des Klassenchats sind, aber diese Inhalte eben auf ihrem Handy gespeichert haben.
Das alles ist ja morgen unser Thema bei Campus und Karriere. Titel Klassenchats, Hausaufgabenhilfe, Mobbing und Extremismus. Und auch die Hörerinnen und Hörer können sich beteiligen.
Richtig. Wir wollen von Ihnen wissen, war Ihr Kind schon mal Opfer von Mobbing in so einem Klassenchat? Oder sehen Sie die Eltern stärker in der Verantwortung, damit der Klassenchat nicht für solche Inhalte genutzt wird? Ab wann müssen Kinder und Jugendliche Medienkompetenz erlernen? Oder die Frage, was können Schulen tun und wie reagiert die Polizei, wenn ermittelt wird? All das können Sie mit uns diskutieren. Rufen Sie jetzt schon an, kostenfrei unter der 00800 446 44 46. Sie erreichen uns natürlich auch per Mail unter campus@deutschlandfunk.de oder Sie schicken eine WhatsApp-Nachricht an die 0173 535 8089.
Und wer ist als Expertin, als Experte mit in der Sendung, kann Fragen beantworten oder Einschätzungen geben?
Also mit teilnehmen wird René Michel, der stellvertretende Vorsitzende des Sächsischen Lehrerverbandes. Jennifer Rosin ist mit dabei, sie ist Vorsitzende des Landesschülerausschusses Berlin. Und Thomas Gabriel Rüdiger, er ist Leiter des Instituts Cyberkriminologie der Hochschule der Polizei in Brandenburg.
Morgen ab 14.05 Uhr bei uns das Thema Klassenchats, Hausaufgabenhilfe, Mobbing und Extremismus. Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Ihre Fragen zum Thema. Vielen Dank an meinen Kollegen Martin Schütz. Wenn am Sonntag in Rheinland-Pfalz gewählt wird, ist Bildung eins der großen Themen. Mit Stichworten wie Lehrkräftemangel, marode Schulgebäude und gemeinsames Lernen. Die regierende SPD setzt auf Inklusion, also dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen lernen. Seit einem Jahr ist eine Verordnung in Kraft. Die schreibt unter anderem vor, dass Kinder mit Lernproblemen nicht mehr vor Schulbeginn begutachtet werden. Wo es aber keine Diagnose gibt, gibt es auch kein Zusatzpersonal für die Schulen. Die Grundschulen fühlen sich überfordert. Anke Petermann berichtet aus einer ersten Klasse in Mainz.
Simone Kühn kündigt selbstständige Gruppenarbeit zu viert an. Es dauert, bis alle 23 Kinder ihrer Lehrerin zuhören. Mit rhythmischem Klatschen und Fingerkoordinationsübungen dämpft Kühn immer wieder den Geräuschpegel und fängt die Aufmerksamkeit der Erstklässler ein.
Das ist insgesamt eine sehr leistungsstarke Klasse und gleichzeitig auch eine sehr wenig impulsgesteuerte Klasse. Das ist meine Aufgabe jetzt hier.
Zu Kühns Aufgaben gehört, sich auf die Lernbedürfnisse eines hör- und eines sehbeeinträchtigten Kindes einzustellen. Sie trägt deshalb ein Mikrofon um den Hals, muss auf die Farbe der Arbeitsblätter achten und für zusätzliche Lichtquellen sorgen. Etwa ein Viertel der Kinder sind überdurchschnittlich aktiv und brauchen lange, um sich zu konzentrieren. Endlich ist es soweit. Stille. Kühn hält ein Arbeitsblatt mit Bildern hoch.
Findet abwechselnd ein Wort mit Ei.
Bis der Auftrag erklärt und verstanden ist, bis alle Gruppen die Arbeitsblätter vor sich liegen haben und anfangen, dauert es wieder. Kinder schweifen ab, knuffen ihre Nachbarn, rufen oder rennen. Eine weniger erfahrene Lehrkraft wäre jetzt vielleicht schon am Limit. Doch für Simone Kühn ist es die 6. erste Klasse. Die Endvierzigerin weiß, Gruppenarbeiten mit 6-Jährigen ist herausfordernd, aber lohnend.
Das ist das, was wir lernen müssen. Und wir lernen es nur durchs Tun. Also es muss auch ich aushalten.
Wenn sie erst mal angefangen haben, wirkt es, als hätten die Kinder einen Schalter umgelegt. Omar und Matteo sind plötzlich bei der Sache und suchen beharrlich das Passende auf den Bildern.
Seife.
Sei. Ei.
22 Kinder rätseln über dem Ei. In einer Raumecke hat sich Simone Kühn einem Jungen gegenübergesetzt, hält nacheinander Bildkarten hoch. Der 6-Jährige soll darauf Tiere und Gegenstände identifizieren und zumindest den Anfangsbuchstaben erkennen. Den Ast identifiziert er als Baum.
Ast.
Simone Kühn formt die Hände vor ihrem Mund zum A-Dreieck. Es sieht nach logopädischem Training aus. Seit einem Jahr wird ein möglicher Förderbedarf im Schwerpunkt Lernen in Rheinland-Pfalz vor Schuleintritt nicht mehr diagnostiziert. Also werden Kinder nicht mehr an die Förderschulen überwiesen. Aber die Regelschulen bekommen kein Zusatzpersonal, um mit diesen Kindern einzeln zu arbeiten. Also übernimmt das Klassenlehrerin Kühn. Durch die Einzelförderung lernt der 6-Jährige allmählich, die Laute zu erkennen. Er macht Fortschritte.
Nur diese ganze Entwicklung, die dieses Kind jetzt im letzten halben Jahr gemacht hat, ist letzten Endes auf meinem Rücken ausgetragen worden, weil ich irgendwelche Wege finden muss, wie ich 22 andere Erstklässler beschäftige, dass die arbeiten können, damit ich Zeit habe, um mit diesem einen Kind zu arbeiten.
Inklusion als Sparmodell in Rheinland-Pfalz?
Es sieht im Moment danach aus, als wäre es ein Sparmodell. Ich habe die Hoffnung, dass es einfach sich weiterentwickelt, dass es gelingen kann.
Kühn wünscht sich ein multiprofessionelles Team aus Förderschullehrkräften, Logo- und Ergotherapeutinnen für ihre Schule und prinzipiell Doppelbesetzungen für die erste Klasse. Wie sich Inklusion damit stemmen lässt, erlebt sie derzeit nur in einzelnen Stunden. Eine Kollegin ist mitten im Schuljahr aus der Elternzeit zurückgekehrt. Ab und zu arbeitet sie in Kühns Erster mit. Dann hat jede Lehrerin 11, 12 Kinder, um die sie sich im Wechsel kümmert.
Und dadurch ist hier eine total leise, konzentrierte Arbeitsatmosphäre möglich. Dann wirkt sich das ganz automatisch auf die Kinder aus. Und wenn ein Kind mal in die Arbeitsphase reingefunden hat, dann ist es auch ruhig, dann ist es konzentriert und dann macht Arbeiten auch Spaß.
Es gebe so viele Lehrkräfte wie nie, wiederholt Ministerpräsident Alexander Schweizer von der SPD im Landtagswahlkampf. Jeder 4. Euro im Land werde für Bildung ausgegeben. Sein Herausforderer Gordon Schnieder von der CDU dagegen benennt die Defizite in der Lernförderung, verspricht Doppelbesetzungen an Schulen, ohne zu präzisieren, in welchem Ausmaß. Doch weil er parallel auch die Förderschulen stärken will, ist offen, wie es mit der Inklusion weitergeht. Ralf Oeser leitet die Grundschule am Lämmchen und sagt:
Im Wahlkampf wird viel versprochen. Wir sind absolut für Inklusion, aber dann muss man uns auch die Manpower zur Verfügung stellen und die Rahmenbedingungen dafür schaffen.
Das war Campus und Karriere für heute mit einem Schwerpunkt zum Thema Schule. Wir haben über Überlastungen und neue Herausforderungen gesprochen, darüber, was nötig ist, um gegenzusteuern. Ich bin Anne Zuber. Vielen Dank fürs Zuhören für heute.